Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Wir sprechen heute über ein Thema, das viele von uns am liebsten weit wegschieben würden und das uns trotzdem alle angeht. Sexuelle Gewalt gegen Kinder. Diese Folge kann inhaltlich schwer belasten und retraumatisieren. Wir möchten euch deshalb gleich zu Beginn bitten, gut auf euch zu achten und sie nicht anzuhören, wenn es euch gerade nicht gut mit diesem Thema geht. Zu Gast ist heute Dr. Eva Strinnert. Sie ist Familienrichterin, seit vielen Jahren im Kinderschutz tätig und Autorin des Buches »Kein Kind ist sicher«. Sie verbindet juristische Expertise mit einer klaren gesellschaftlichen Haltung und spricht sehr offen darüber, warum Aufklärung und Hinschauen so entscheidend sind. Eva wird erklären, wie sexuelle Gewalt entsteht, warum sie so oft im nahen Umfeld passiert und was Erwachsene konkret tun können, um Kinder besser zu schützen. Herzlich willkommen, liebe Eva.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Eva, du machst in deinem Buch sehr deutlich, dass sexuelle Gewalt gegen Kinder kein Randphänomen ist, sondern mitten in unserer Gesellschaft stattfindet. Warum fällt es uns denn so schwer, das wirklich zu begreifen?
Ja, ich denke, dass um das Thema ein wahnsinnig großes Tabu eben noch herrscht, obwohl es ja jetzt schon in den Medien und so weiter in den letzten Jahren deutlich mehr Präsenz bekommen hat, ist es immer noch sehr, sehr schwierig, über dieses Thema für uns alle zu reden. Und was ich auch gemerkt habe in den Gesprächen, die Menschen wissen sehr, sehr wenig zum Thema. Das hängt natürlich miteinander zusammen. Da man sich nicht damit beschäftigen will, weiß man auch nicht drüber und ist alles sehr, sehr vage. Es ist dann eine große Unsicherheit, die damit zusammenhängt, eine Angst, die da auch mit einhergeht. Und das ist eine Angst, die dann irgendwo auch lähmt. Und das hängt auch damit da zusammen, dass wir dann bereit sind, eben solchen Mythen zu glauben, um uns selber zu schützen, damit wir uns mit diesem Thema nicht beschäftigen müssen. Das sind dann eben so Glaubenssätze, die uns helfen, dieses Thema und die Realität irgendwie gerade zu biegen und damit wir uns nicht mit dem Thema befassen müssen und wir das verdrängen können und es nicht ertragen müssen. Und ich glaube, vielen ist es auch nicht klar, wie stark eigentlich sexuelle Gewalt, sexueller Missbrauch unsere Gesellschaft geprägt hat. Also das war ganz interessant. Bei den Recherchen von meinem Buch habe ich tatsächlich mal ein bisschen so in die Geschichte reingeschaut und praktisch seit der Antike ist sexuelle Gewalt an Kindern super präsent bis ins unser Jahrhundert rein und das ist Teil unserer Kultur, das müssen wir uns klar sein. Und ich glaube, das ist so tief in und verwurzelt in der Gesellschaft, glaube ich, auch bei uns, dass das auch Teil ist, was uns prägt. Mhm. Und dass man das nicht wahrnehmen will. Mm.
Du beschreibst in deinem Buch sehr ausführlich, was jetzt unter sexuellem Kindesmissbrauch, sexueller Gewalt und sexualisierter Gewalt zu verstehen ist. Warum ist diese begriffliche Klarheit denn so wichtig? Und was macht Sprache in diesem Zusammenhang mit uns?
Also es ist sicher, dass die Wortwahl, die wir bei uns in der Sprache, also die wir in unserem Alltag verwenden, uns unsere Haltung prägt, unsere Gefühle und was wir denken und wie wir dann eben auch handeln. Mhm. Also die Wortwahl ist da ganz, ganz wichtig. Das stellen wir auch in der Kommunikation mit anderen Menschen fest. Und da kommt der große Kritikpunkt eben zu der Wortwahl sexueller Missbrauch. Die besteht schon seit vielen Jahren und wird eben auch vorwiegend von Betroffenen geäußert, weil das in dem Wort Missbrauch steckt ja das Wort gebrauchen. Und wir gebrauchen aber nur Objekte. Mhm. Und wenn wir jetzt vom sexuellen Missbrauch sprechen, dann degradieren wir Kinder praktisch zu Objekten und sprechen ihnen ihre Würde ab. Und das ist natürlich für Betroffene dann schwer zu ertragen. Und außerdem ist impliziert ja, wenn wir vom sexuellen Missbrauch sprechen, dass es eigentlich einen sexuellen richtigen Gebrauch geben würde, was ja auch total Quatsch ist. Das kann es nicht geben. Also deswegen plädiere ich, eigentlich fände ich es viel, viel besser, von sexuellem Machtmissbrauch zu sprechen, weil der Täter missbraucht ja nicht das Kind selber, sondern der braucht eigentlich seine Macht, dieses Machtungleichgewicht, was ein Erwachsener gegenüber dem Kind hat. Das ist ja genau das, was diese Tat ausmacht. Und deswegen finde ich das viel präziser. Leider hat sich der andere Sprachgebrauch noch nicht durchgesetzt. Das, gerade in den Gesetzen, die ja auch dann in der Presse verwendet werden, ist nach wie vor sexueller Kindesmissbrauch verankert. Da hatte ich vor 3-4 Jahren, ist gar nicht so lange her, eine Gesetzesinitiative nicht durchgesetzt. Also man hat bei der Wortwahl weiter festgehalten. In Sozialwissenschaften, aber auch in der Pädagogik ist schon mehr, haben sich die Begriffe sexuelle Gewalt und sexualisierte Gewalt schon mehr durchgesetzt, eben aus den Kritikpunkten, die ich genannt habe.
Okay.
Ja, vielleicht kurz, was das Problem ist, damit Missbrauch noch aus der Sicht, das ist ja eigentlich dann auch Tätersprache. Und wenn wir von Missbrauch reden, das bagatellisiert diese Taten und impliziert dann irgendwo auch, dass man schnell denkt, Missbrauch sei keine Gewalt, weil eben ist so eine Verharmlosung drin steckt.
Okay. Etwas, das ja viele Eltern verunsichert, sind die Fallzahlen. Kannst du einordnen, wie häufig sexuelle Gewalt tatsächlich ist und warum wir trotzdem oft das Gefühl haben, es sei etwas wirklich Seltenes, das ja im Zweifel ja nur die anderen Familien betrifft?
Ja, also es gibt so gängige Zahlen, die sich jetzt auch von der Aufarbeitungskommission immer genannt werden. Das sind eben, dass 2 Kinder pro Schulklasse von sexueller Gewalt betroffen seien.
Warum?
Das ist natürlich statistisch zu sehen. Das heißt nicht, dass real 2 Kinder in jeder Klasse betroffen sind. Das ist natürlich klar. Das ist nur über die breite Masse gesehen. Das basiert tatsächlich auf großen wissenschaftlichen repräsentativen Studien aus Angaben von Erwachsenenbetroffenen, aus Schüler- und Jugendumfragen und so. Auch auf Studien von der Aufarbeitungskommission. Das ist validiert. Was es hier noch klar machen muss, dass behinderte Kinder noch deutlich häufiger betroffen sind. Also das schätzt man ungefähr, dass es jedes dritte Kind ist. Also das ist unfassbar, wenn man sich die Zahlen vor Augen führt.
Ja.
Und was man noch sagen muss, das ist noch eine vorsichtige Schätzung. Die Fachleute sagen, dass die Dunkelziffer wahrscheinlich sogar noch eher höher liegt. Ja, und warum haben wir das Gefühl, dass es nur was Seltenes ist, dass es andere Familien betrifft? Ich glaube, das liegt daran, weil keiner darüber spricht, eben dieses Tabu, was ich schon angesprochen habe. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man tatsächlich das Thema anspricht und ins Gespräch mit Leuten kommt. So viele Menschen erzählen Geschichten aus ihrem Bekanntenkreis oder aus der eigenen Familie, wo eben doch sexuelle Gewalt an Kindern vorkommt. Dann ist es plötzlich ein Onkel, ein Großvater, wo was passiert ist. Also das hätte ich vorher nie gedacht. Und dann sieht man eben, es ist präsent. Also es ist wirklich, es kommt in ganz, ganz vielen Familien vor, bloß es spricht keiner drüber. Und wir müssen lernen, darüber zu sprechen, damit es uns auch mehr bewusst wird. Ich glaube, jeder schämt sich. Natürlich schämt sich so eine Familie, wenn sowas in der Familie vorkommt.
Ja.
Und das will keiner laut erzählen. Aber ich denke, es gehört wichtig dazu, das auch mehr offen zu legen, ja, damit wir was ändern.
Ja, auf jeden Fall. Du zeigst in deinem Buch sehr deutlich, dass Täter in den meisten Fällen aus dem sozialen Nahraum kommen des Kindes. Jetzt hält sich, finde ich, in der Gesellschaft das Bild des fremden Täters relativ hartnäckig. Also jemand, der irgendwie das Kind irgendwo an der Straßenecke klaut, sozusagen.
Ja.
Was macht denn dieses falsche Bild so gefährlich?
Jetzt kommt Werbung.
From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts. Tonight, you just left for work and had a non-specific feeling that something was happening to your place and it wasn't good. Dan?
Exactly, Tammy. It could be smoke damage, theft, or just too much caffeine, but you can't stop thinking about it.
But with renter's insurance through GEICO, your stuff is covered, so you don't have to worry.
And that's great, because the weekend is coming up and it's chock full of social obligations that are ready to fill that void.
Oh boy, will they, Dan? It feels good to worry less. It feels good to GEICO.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Ja, das ist auch einer dieser Mythen, der eben die Realität so verzerrt, weil es suggeriert ist, also wir warnen unsere Kinder dann falsch. Wenn wir an so einen Glaubenssatz festhalten, dann erziehen wir ja auch unsere Kinder falsch. Uns muss klar sein, also 50-75% der Taten geschehen im sozialen Nahraum. Das ist wirklich unfassbar viel. In den seltensten Fällen ist es wirklich der Superfremde. Das ist allenfalls eben noch im Internet, wo tatsächlich die Kinder über die ganzen Spiele und so weiter mit wirklich Fremden in Kontakt kommen. Und ja, warum hält sich dieses Bild so stark? Ist es eben, weil wir wollen gerne eine Welt, die voraussehbar ist, die sicher ist, die kontrollierbar für uns ist, die wir als sicher erleben. Und wir leben jetzt gerade ja in der Gegenwart, in der Welt der Krisen. Und da sehen wir, wie stark uns Verunsicherungen aus der Bahn werfen. Und sexueller Missbrauch ist eben sowas, was uns zutiefst erschüttert und dieses Weltbild, was wir haben wollen, die Sicherheit, komplett ins Wanken bringt. Und deswegen ist es viel, viel einfacher, solche Glaubenssätzen zu holen, an die die Taten verharmlosen, bagatellisieren und eben praktisch dann die als normal deklarieren oder weit von uns wegschieben, dass wir ja nicht betroffen sind und dass wir uns in der Sicherheit wiegen. Das kann uns und unseren Kindern nicht passieren. Und das Problem ist dann natürlich, dass wir wegschauen und dann den Kindern, eben unseren Kindern nur beibringen, pass auf vor dem Fremden, der euch in den weißen Lieferwagen zieht, aber nicht dahingehend erziehen, dass gerade im nahen Umfeld Dinge passieren und dass wir die dafür stärken und die richtigen Strategien ihnen mitgeben müssen, dass sie richtig handeln und sich dann Hilfe holen, dass solche Übergriffe nicht passieren können.
In deinem Buch beschreibst du Täterstrategien ja sehr genau und das sowohl offline als auch online. Lass uns mal über die Online-Täter sprechen. Was sollten Eltern denn über Grooming wissen und woran lässt sich erkennen, dass Kinder manipuliert werden, ohne dass sie es selbst vielleicht merken?
Ja, also ihr habt ja eine ganz tolle Folge, habe ich gesehen, über Cybergrooming schon, wo ihr wirklich auch schon sehr viel dazu besprochen wird. Man muss sich klar machen, dass die Täter eben extrem gezielt vorgehen. Also online wie offline, also in der realen Welt wie auch in der digitalen Welt, gehen die Täter eigentlich immer ziemlich gleich vor. Sie nehmen erstmal Kontakt zum Kind auf, also vielleicht sind sie schon aus dem sozialen Raum, online eben praktisch suchen sie über Spiele, Chatverläufe, alle möglichen sozialen Plattformen, irgendwie nehmen sie Kontakt zum Kind auf, kriegen über eventuell über irgendwelche Profile aus den sozialen Medien auch Informationen zu Hobbys, Vorlieben und so weiter von dem Kind, dass sie dann direkt schon schnell eine Nähe herstellen können, weil sie über Hobbys und so weiter irgendwelche Einfallstore haben, wo sie in ein Gespräch kommen können. Und dann versuchen sie irgendwie eine Bindung aufzubauen und irgendwie in Kontakt mit dem Kind zu bekommen, indem sie Hilfe anbieten, sei es, weil sie merken, das Kind ist einsam ist, hat keine enge Familie oder hat braucht Aufmerksamkeit oder sie kapern irgendwelche Kinder mit Modelverträgen, also irgendwelche Modelversprechungen, Fotoshootings oder irgendwas, was Jugendliche eben reizt und versuchen, die in einen privaten Chat zu locken, wo sie dann relativ schnell sexuelle Inhalte auch ins Spiel bringen können und testen, ob das Kind oder das Jugendliche drauf eingeht und dann geht es möglichst schnell zu Übergriff, irgendwie, dass Fotos verlangt werden oder irgendwelche Handlungen vor laufender Kamera. Die testen dann, ob die Kinder das mitmachen und vor allem, ob auch irgendwelche Erwachsenen in der Nähe sind, die eingreifen, ob da irgendwas passiert, was den Ablauf stoppt oder hindert. Und wie können wir jetzt erkennen, dass sowas stattfindet? Das ist eben sehr schön. Also online, denke ich, ist es am wichtigsten, dass wir immer nah dranbleiben bei den Kindern und beobachten, was sie machen. Dass wir bei denen eng im Gespräch bleiben und dann natürlich eine Medienerziehung von klein auf. Was lässt man zu? Und den Kindern klar machen, wo sind die Gefahren? Was ist falsch? Keine privaten Daten von sich losgeben. Also in engen Kontakt und Austausch mit den Kindern stehen und das ihnen klar zu machen, wenn irgendwas komisch ist, wenn irgendwas seltsam ist, dass sie sich melden sollen und man das bespricht und sich anschaut, was da los ist. Also das Wichtigste ist, die Kinder ganz genau zu beobachten, weil wenn irgendwas stattfindet, die Kinder zeigen Verhaltensauffälligkeiten. Ich denke, wenn irgendwas in die Schieflage gerät, dann verändern Kinder ihr Verhalten und zeigen Anzeichen. Das heißt, dass sie sich eben sozial zurückziehen, werden stiller, zeigen Angst, haben Schlafschwierigkeiten. Es kommt dann immer auf älteste Kinder an.
Jetzt ist ein besonders schwer auszuhaltender Gedanke, dass Kinder oft lange schweigen. Und das nicht gleich ihren Eltern oder sich nicht trauen zu erzählen. Kannst du erklären, welche inneren Prozesse da ablaufen bei den betroffenen Kindern? Warum ist es denn so schwer, sich jemandem anzuvertrauen?
Ich denke, man muss sich klar machen, dass solche Taten sehr, sehr starke Gefühle bei den Kindern auslösen. Also es kommt natürlich jetzt immer noch auf den Einzelfall an, weil die Bandbreite der Taten ist ja enorm, die Art der Übergriffe. Aber grundsätzlich wecken solche Taten tiefe Scham, Angstgefühle, Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit oder auch Ekel oder bei kleineren Kindern, also wenn man sich sagt jetzt so Kita, Grundschulalter, die sind ja auch oft verwirrt. Also die können die Taten gar nicht richtig einschätzen, muss ich ja klar machen. Wir blicken da als Erwachsene drauf, aber die Kinder haben ja noch eine viel, viel kleinere Sicht auf die Welt und können, wenn da so Übergriffe, die wissen gar nicht, was richtig und falsch ist und denken oft, was da passiert. Das gehört so und das passiert vielen anderen Kindern auch so. Und nur, dass sie selber damit ein Problem haben und die Gefühle komisch finden, kommen damit nicht klar. Mhm. Und dann entwickeln sie eben so, um das auszuhalten, was sie merken, sind eigentlich ganz, ganz schreckliche Gefühle, Überlebensstrategien, das Verdrängen, Abspalten, die Taten, dass sie sich praktisch da gar nichts mehr wahrnehmen oder auch dann den Täter extrem idealisieren. Insbesondere dann, wenn es eben ein Täter ist oder eine Täterin, die eine enge Bezugsperson ist, dann kommen nämlich das weitere Problem hinzu, dass sie extrem ambivalente Gefühle haben. Also, und das ist das, ja, das Schreckliche und Perfide an dem sexuellen Missbrauch, eben gerade wenn er auch von engen Bezugspersonen ausgeübt wird, weil die Kinder gerade von der Person, von der sie existenziell ja abhängig sind, die Nahrung, Kleidung, Dach über den Kopf geht, diesen Personen müssen sie vertrauen, die haben sie sich nicht ausgesucht, dass genau diese Personen dann ihr Vertrauen missbrauchen. Und das führt wiederum dazu, dass Kinder, je länger der Missbrauch andauert und je näher sie mit dem Täter stehen, dass sie dann lieber den Missbrauch leugnen und die geliebte Person, die enge Bezugsperson schützen, als dass sie eine Tat erfinden oder die dann sogar verraten. Und das ist das große Problem beim Kinderschutz. Das nennt man also in der Fachsprache dann Underreporting, dass eben viele Kinder sich gar nicht offenbaren. Und das weitere Problem ist eben, wenn es noch am Anfang ist, in der Grooming-Phase oder eben, wenn sie vielleicht noch nicht so in die Taten da in die Manipulation reinverwickelt sind, dass sie dann eigentlich schon noch Hilferufe starten. Aber Untersuchungen haben auch gezeigt, dass sich Kinder im Schnitt an 7 Personen wenden, bevor sie Hilfe erfahren. Und das ist dann eben auch so ein schlimmer Mechanismus, wenn Kinder, manche sagen schon nach dem 2. oder 3. Hilferuf nichts mehr, weil sie denken, es hilft mir eh nichts, das bringt nichts mehr. Und ja, das ist dann so eine Dynamik, die da dann auch nochmal dazu kommt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ansprechbare Erwachsene sind und dass die Kinder nicht auf überforderte Erwachsene treffen, die das lieber wegschieben und damit nichts zu tun haben wollen. Das ist nämlich auch noch ein Punkt, wenn Kinder auf eben so emotional stark aufgelöste Erwachsene treffen, dann merken sie, oh, der ist überfordert und dann wollen sie die auch lieber schonen. Also gerade wenn es dann auch Mutter, Vater, Onkel, Patentante ist, dann schweigen sie auch lieber. Wenn sie schon die beobachten vorher, die Menschen, denen sie sich eventuell vertrauen wollen, und wenn sie merken, das sind Menschen, die schwer Probleme lösen können, dann wollen sie die Person auch lieber schonen. Das sind so die Dynamiken.
Aber warum ist das so? Du hast ja schon gesagt, wir neigen dazu, das zu verdrängen, und wir verdrängen es eben auch häufig, selbst wenn Hinweise wirklich, wirklich deutlich sind. Warum machen wir das? Warum relativieren wir? Warum glauben wir nicht daran? Was fällt uns so schwer, damit umzugehen?
Ich denke, also das hat meines Erachtens vor allem 2 Gründe. Das eine ist eben der Selbstschutz, den wir schon vorher angesprochen haben, dass wir unser Sicherheitsgefühl bewahren wollen, dass wir solche Taten zu Ausnahmefällen erklären wollen, weil das eben solche überwältigenden Gefühle in uns auslöst, die wollen wir vermeiden, solche Gefühle wollen wir nicht haben. Und dann spielen da meines Erachtens aber auch ganz viel noch traditionelle, kulturelle oder christliche Werte eine Rolle, die uns ja prägen, mit denen wir groß geworden sind. Also jeder von uns, auch wenn man nicht Christ, also nicht Teil einer Kirche ist, aber dieses Gebot, glaube ich, du sollst Vater und Mutter ehren, das ist, glaube ich, ganz tief in allen uns drin und das ist in allen Religionen verankert. Und das führt dazu, wir wollen eben diese Systeme nicht beschmutzen. Und also da kommt eben Kirche, Institution, Kirche, wo wir die Fälle gelesen haben, und auch die Familien, da ist dann eher, dass man die Familie schützen will, als die Kinder. Also ich habe von genug Fälle gehört. Und der 2. Grund ist, glaube ich, was auch damit zu tun hat, ist eben diese tiefe Scham. Also sexueller Missbrauch hat ja mit Sexualität zu tun. Und obwohl wir in einer Gesellschaft leben, wo Freizügigkeit, Nacktheit dauerpräsent ist überall, sind wir doch noch die meisten mit einer Prüderie und einer Scham behaftet, mit was tatsächlich diese Dinge angeht, dass es schwerfällt, darüber zu sprechen. Und die Kirche hat ja auch einen Teil dazu getan, dass sie Sex ist verpönt mit Sünde und Prüderie. Das sind ja alles, was uns prägt.
In deinem Buch räumst du mit vielen Mythen auf, zum Beispiel, dass man Missbrauch bei einem Kind erkennen müsse oder dass bestimmte Familien auch besonders betroffen sind. Welche Mythen begegnen dir denn am häufigsten und warum sind die hinderlich für echten Schutz?
Also da kann ich jetzt im beruflichen Kontext eigentlich auch sagen, also da muss ich tatsächlich auch noch sagen, dass ich da leider ziemlich oft noch auf so ich sag's mal, jetzt wird die Karte Missbrauch gezogen. Das sind dann oft überwiegend, also das ist so eine Grundhaltung, die bei nicht allen natürlich, aber bei einigen noch vorherrscht. Das kann doch nicht wahr sein. Und damit habe ich ein Riesenproblem, weil wir müssen eine neutrale Haltung einnehmen. Wenn wir schon von vornherein auf Abwehr schalten, dann sind wir nicht in der Lage, die Fälle gut zu bearbeiten und alle Informationen zu sammeln und die Anhaltspunkte zu erkennen. Und das haben ganz deutlich die Missbrauchskomplexe jetzt ergeben. Also da war ein ganz schrecklicher Fall, wo wirklich ein Junge, da hat die Mutter sich ans Jugendamt gewandt und der Junge war stark verhaltensauffällig. Die hat ihren Ex-Partner halt nach der Trennung, hat da etwas vermutet und hat wohl auch Anzeichen von dem Jungen gehört. Und der Junge, der kam bei einer Psychologin, war da 30 Stunden. Der war in der stationären Behandlung in der Klinik. Die haben da ADHS dann diagnostiziert. Und Jugendamt hat ihr vorgeworfen, wie kann sie dem Ex-Partner das anhängen? Das ist doch bestimmt nur der Schlammschlacht der Trennung und so weiter. Keiner hat es gesehen. Und am Ende ist es nur aufgeflogen, weil eben Fotos aufgetaucht sind im Rahmen dieser Missbrauchskomplexermittlungen. Und kurz bevor das Kind zum Vater gewechselt ist, weil alle der Mutter vorgeworfen haben, sie wollen das Kind vom Vater entfremden, kamen die Fotos auf und der wurde inhaftiert. Also das ist für mich ein absoluter Extremfall, der sehr deutlich zeigt, dass alle Professionen durch die Bank das nicht auf dem Schirm haben. Also das ist für mich einfach dieser Appell, wir müssen einfach neutral sein, das in beide Richtungen muss möglich sein, erstmal Informationen zu sammeln. Und ein weiterer Mythos, denke ich, ist, der sehr stark verbreitet ist, dass man so Mädchen die Schuld gibt, so nach dem Motto, Lolita, du hast ja den Täter verführt, du bist selber schuld. War ein Fall mal in der Zeitung, fand ich, wo eine Tochter den Stiefvater wegen Vergewaltigung dann angeklagt hat und die Mutter hat im Strafverfahren die Tochter mir als Schlampe und Hure beschimpft. Und in meinen Augen zeigt es deutlich, dass die Mutter anscheinend auch dann eben gar nicht in der Lage war, als die noch zusammen gewohnt haben, dem Kind Hilfe zu geben, wenn sie so eine Einstellung hat. Das ist so für mich sehr, sehr typisch. Mhm. Ja.
Jetzt fragen sich ja viele Eltern, was sie denn tun sollen, wenn sie ein ungutes Gefühl haben oder ein Kind tatsächlich etwas andeutet. Was ist denn aus deiner Sicht im Verdachtsfall wirklich hilfreich und was sollten Eltern vielleicht auch unbedingt vermeiden?
Also ich denke, das allererste ist immer Ruhe zu bewahren. Ist tatsächlich, weil das ist ja, wenn man das erstmal hört oder wenn man was sieht, dann wird man nervös oder wird es geschockt oder es kommt natürlich auf die Umstände an. Hat das Kind mir was gesagt und bin ich direkt in Gespräch verwickelt oder nehme ich irgendwie komische Verhaltensweisen im Verein wahr vom Trainer? Das sind natürlich unterschiedliche Situationen. Wenn das Kind mich anspricht, bin ich sicherlich stärkeren Emotionen ausgeliefert und da ist es auf jeden Fall insgesamt in der Situation wichtig, Ruhe bewahren. Und ich denke immer, es ist wichtig, erstmal Informationen zu sammeln und dann in guten Kontakt zum Kind gehen. Einfach dem klar machen, ich bin da, ich bin ansprechbar, ich interessiere mich für dich, für Gespräche bereitstehen und nicht dann irgendeinen Druck ausüben, dass das Kind sprechen soll. Und keinesfalls dann natürlich irgendwelche Suggestivfragen stellen oder geschlossene Fragen, sodass das Kind verleitet wird, möglichst, um dem Erwachsenen zu gefallen, dann irgendwelche gewünschten Antworten zu geben. Und dann entstehen diese falschen Vorwürfe, die wir ja leider auch kennen, dass dann Missbrauchsgeschichten quasi entstehen, die eigentlich gar nicht stattgefunden haben. Und dann noch ein wichtiger Tipp ist, wenn ein Kind tatsächlich spricht, ist es gut, immer sofort eben offen fragen und sofort dokumentieren, möglichst der genaue Wortlaut, eben mit nach den 5 Ws, wann, wer, wo, was, wie passiert ist, das, falls es später mal tatsächlich zu sich der Verdacht erhärtet, dass man da dann schon das möglichst gut dokumentiert hat. Und wenn es tatsächlich auch konkret wird und sich der Verdacht stärker erhärtet, keinesfalls natürlich den Täter direkt damit konfrontieren und stimmt das, was du gemacht hast? Weil wenn es tatsächlich so wäre, dann kann man davon ausgehen, dass der den Druck auf das Kind deutlich erhöht, das Kind eher dann gar nichts mehr sagt oder das Kind sogar dann noch mehr gefährdet wird, weil es größeren Repressalien ausgeliefert ist.
Okay, das ist wirklich wichtig. Wenn wir jetzt über Prävention sprechen, da geht es ja dann schnell um Regeln, um Kontrolle und auch um Angst. Was brauchen denn Kinder deiner Meinung nach stattdessen wirklich, um besser geschützt zu sein?
Also Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Kinder verlässliche Bezugspersonen hat. Menschen, denen sie vertrauen können, an die sie sich wenden können, wenn sie auch mal Mist gebaut haben oder ein schlechtes Gefühl haben, ein schlechtes Geheimnis eben haben, dass sie dann Ansprechpartner haben, mit dem sie die Lage bereden können. Weil das ist dann die Chance, dass Grooming unterbrochen wird und es gar nicht erst zu wirklichen Übergriffen kommt. Und dann eben allgemein mit an der Sprache, dass man Kinder schon früh auch sprachfähig macht, dass man von klein auf in die Gegend zieht, dass man Körperteile benennen können, also wirklich mit Scheide, Penis, die Dinge benennen, dass sie, falls sie mal einen Hilferuf starten wollen, dass sie auch in der Lage sind, überhaupt das irgendwie ausdrücken zu können, was ihnen da widerfährt. Weil wenn ihnen die Wörter fehlen, wenn sie da irgendwelche blumigen Ausdrücke verwenden, dann wird ihnen gleich wieder unterstellt, ach, das Kind hat Fantasie, was willst du denn? Und die Erwachsenen verstehen sie gar nicht. Ich denke, da noch ein wichtiger Punkt ist ja das Allgemeine, wie man Kinder stark machen soll, dass sie Gefühle erkennen und benennen können, dass sie Grenzen setzen können, eben dieses Nein sagen. Da müssen wir unsere Kinder begleiten. Und ich vergleiche das immer gerne mit dem Straßenverkehr. Also da erziehen wir unsere Kinder. Also ich sage auf der einen Seite die These in meinem Buch, dass es wirklich sexuelle Gewalt ist, einfach ein allgemeines Lebensrisiko, was unseren Kindern passieren kann. Das ist so präsent in unserer Gesellschaft. Das soll uns nicht Angst machen, sondern es muss uns einfach bewusst sein, genauso wie ein Kind kann im Verkehrsunfall verwickelt werden. Und da präparieren wir das ja auch von klein auf, von der Kita. Wir nehmen sie an die Hand, wir machen Verkehrsübungen, wir gehen, sie kriegen Raterziehung, sie später dann machen sie einen Autoführerschein. Und diese ganzen Schritte, wie sie sich den, wie sagt man da, den Bewegungsraum im Verkehr erobern und immer größere Freiräume bekommen, so müssen wir die ja auch heranführen, wenn sie größer werden, an die Gefahren, also oder an die Möglichkeiten, was passieren kann mit Medienerziehung, die Gefahren, die da lauern, und nicht indem wir ihnen Angst machen, sondern indem wir ihnen positiv sagen, wie können sie sich richtig verhalten und komische Situationen merken, wo sie hellhörig werden müssen. Das ist jetzt nicht so in Ordnung. Da muss ich gucken, dass ich mir Hilfe hole oder muss mich anders verhalten.
Das ist ja das, was wir in der Familie umsetzen können. Aber du richtest ja auch ganz klare Forderungen an Gesellschaft und Politik. Was müsste sich denn da strukturell verändern, damit Kinder nicht immer wieder durch die bestehenden Systeme fallen?
Also mein Appell ist, dass wir eben eine Kultur des, ich nenne es Kultur des Hinschauens und des Handels schaffen. Also ganz wichtig sind für mich da Schule und Kita. Schule ist ja der Ort, wo die Kinder sich neben der Familie am längsten aufhalten. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Ort, wo sie Hilfe erfahren können. Und dafür müssen die Fachkräfte auch ausgebildet und die Lehrer ausgebildet sein, personell stark genug ausgestattet sein, damit sie wissen, wie sie handeln müssen. Und da, klar muss auch zum Beispiel sein, dass Kinderschutz immer Vorrang hat, auch vor Schweigepflichten. Also ich merke eine große Verunsicherung bei Fachkräften, Kita-Erzieherinnen, Lehrern, Grundschullehrerinnen. Darf ich das überhaupt weiter sagen? Ja, man muss es sogar weiter sagen. Kindeswohlgefährdung hat da Vorrang. Ja, also dann die weiteren, was mir eben wichtig ist, dieses Sprachfähigwerden, was ich schon angesprochen hatte, dass wir als Gesellschaft auch in der Lage sind, über dieses Thema tatsächlich zu sprechen und eben das nicht wegschieben und sagen, ach nee, damit will ich mich lieber nicht beschäftigen. Dann ein weiteres, also wenn wir jetzt den Blick auf das große Ganze richten, sind, dass wir weiter die patriarchalen Muster und Strukturen aufbrechen müssen, weil es hat sich auch gezeigt, als ich über die Mythen, also Mythen verbreiten sich oder alte Rollenbilder, gerade da, wo alte Rollenbilder präsent sind, so patriarchale Strukturen, wo praktisch der Mann hat das Sagen und die Frau muss eher gehorchen, also jetzt ganz platt ausgedrückt. Das ist ja auch ein Machtthema. Dort sind die Mythen noch deutlich eher auch präsent und in solchen Strukturen kann dann Missbrauch auch mehr gedeihen. Also das zeigt ja vielleicht auch, warum in der Kirche, da sind ja auch sehr starke patriarchale Strukturen, die da vorherrschen. Und dann ist mir ganz wichtig, dass jeder von uns, jeder Einzelne hat eine Verantwortung und dass wir eben nicht nur auf unsere eigenen Kinder schauen, natürlich ist das ganz wichtig, sondern gerade auch irgendwie andere Kinder im Blick haben, weil es gerade Opfer werden, gerade Kinder, die nicht so gut ausgehoben sind, die nicht in einem super funktionierenden, heilen Familie wohnen, wo eben die Eltern eine gute Bindung haben. Die Täter sind schon so schlau, dann zu gucken, dass sie möglichst sich solche Kinder suchen. Und die haben dann eben keine engen Bezugspersonen, die auf sie aufpassen und eventuell so Grooming unterbinden und Hinweise geben. Und dazu gehört eben auch, dass wenn zum Beispiel jetzt dass ein Tennislehrer übergriffig wurde im Verein, dann wurde der ganz schnell entlassen, aber es wurde eben nichts weiter gesagt. Und dann wechselt er zum nächsten Verein und dann geht es gerade dort weiter. Oder man meldet einfach das Kind aus dem Tennisverein ab, ganz schnell. Also da hat man zwar das eigene Kind beschützt, aber der macht natürlich mit dem Mund im Tennisverein weiter. Also dass klar ist, man muss auch dann eigeninitiativ werden im Verein, nach Schutzkonzepten fragen, dass die auch tatsächlich gelebt und durchgesetzt werden. Ja, also das, wir müssen uns klar sein, Gewalt an Kindern ist keine Privatsache. Die geht uns alle an und indem wir gemeinsam uns dafür verantwortlich fühlen, können wir ganz viel bewirken und auch, glaube ich, verändern.
Und jetzt zum Abschluss der Folge noch die letzte Frage. Was gibt's denn jetzt konkret? Welchen Punkt kann jede erwachsene Person tun, um Kinder besser zu schützen?
Also ich denke, das ist die richtige innere Haltung zum sexuellen Missbrauch zu entwickeln, indem man sich Wissen aneignet und sich darüber informiert. Das ist in meiner Ansicht nach der beste Kinderschutz, den wir haben. Weil wenn wir informiert sind und wissen, wie die Täterstrategien sind, wie die Opfer reagieren und so weiter, dann sind wir in der Lage zu handeln, einzugreifen und tatsächlich unsere Kinder zu schützen. Und ja, mein großer Appell ist natürlich, Kinder im Blick haben, eine gute Beziehung zu haben, aber gleichzeitig die nicht irgendwelche Paranoia und jetzt sich in Ängsten versinken, wie schlimm unsere Welt ist und dass sexuelle Gewalt so verbreitet ist. Ich würde mir gerne den Optimismus bewahren, dass wir eben sehen, wir brauchen Kinder, die selbstbewusst sind und stark und selbstwirksam und dass wir müssen ihnen Flügel geben, dass sie in die Welt rausfliegen können und sie ihnen das Vertrauen mitgeben, dass Beziehungen funktionieren und wir können dazu beitragen, dass sie dieses Verständnis auch bekommen.
Ja, ich glaube, es ist sehr klar geworden, dass es wirklich wichtig ist, hinzuschauen und im Zweifel eben auch zu handeln. Vielen lieben Dank, Eva, für dieses klare, eindringliche und wirklich wichtige Gespräch.
Danke, Lucille.
Es war wirklich schön, dass du da warst. Wenn ihr jetzt noch gern mehr zu dem Thema wissen wollt, dann schaut gerne in Evas Buch Kein Kind ist sicher. Das verlinken wir euch in den Shownotes. Und wie immer gibt es parallel zum Erscheinen der Folge ein Exemplar auf Instagram zu gewinnen. Vielen Dank an den Belz Verlag dafür. Schaut doch dort gleich gerne mal vorbei. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Cybergrooming wissen wollt, Eva hat es gerade schon gesagt, wir haben in Folge 186 ganz ausführlich mit Rebecca Michel-Kraus darüber gesprochen, ja, wie Täter sexuelle Kontakte im Internet anbahnen und wie wir unsere Kinder schützen können. Aufklärung lebt davon, dass wir miteinander sprechen und informiert sind und daher teilt gerne diese Folge, denn Schutz vor sexuellem Missbrauch geht alle Eltern etwas an. Ja, und damit wir möglichst viele erreichen, lasst auch gerne eine Bewertung da oder empfehlt die Folge weiter. Wir sagen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, alles Gute für euch, bis zur nächsten Woche. Für heute sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.